Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, auf die ich tatsächlich mit Blick in diese Runde sehr, sehr neugierig bin, weil wir über eine unglaubliche Welt sprechen wollen, die sich gerade auftut. Und ich bin mir persönlich nicht ganz sicher, ob es eine wunderbare neue Welt ist oder eine ganz schreckliche. Sie, Professorin für Medizinethik, ist sich da offenbar auch nicht so ganz sicher, hat ein sehr gutes, ein kluges Buch darüber geschrieben, über das Leben und Sterben, über die unglaublichen neuen Möglichkeiten der Medizin. Und auf die Frage, warum in dieser neuen Welt ein Begriff so wichtig wird wie lange nicht, nämlich die Frage nach der Ethik, nach Regeln, sagt sie, die ganz einfache Antwort ist, weil die Medizin so viel kann. Herzlich willkommen, Alena Büchs. Freue mich sehr. Ja, und wenn man eine Idee davon kriegen will, was das für eine Erfolgsstory ist, die die moderne Medizin gerade schreibt, dann sollte man diesem Mann zuhören, selbst Mediziner und nicht unwichtig in dem Zusammenhang KI-Experte, der sagt, wir haben einen technologischen Reifegrad erreicht, in dem die KI Dinge zusammenführt, die die menschliche Intelligenz gar nicht mehr überblicken kann. Hautkrebsdiagnosen sind so ein Thema, Radiologie, also überall dort, wo es um riesige Datenmengen, um Muster geht. Und wir sind sogar dabei, sagt er, unseren eigenen digitalen Zwilling zu entwickeln, um so, so beschreibt er das, besser zu verstehen, welche Krankheiten wir wann kriegen könnten und wann wir unter Umständen sterben. Herzlich willkommen, André Nemati. Ja, wollen wir das, sollten wir das wollen, müssen wir diesen Mann fragen, Theologe und Psychiater, der sagt, wenn ich heute schon weiß, dass ich später mal sehr viele Lungenentzündungen kriege, dann ist die Versuchung sehr groß, bis 50 richtig Gas zu geben und danach einfach die Ampulle mit dem Gift zu nehmen. Wenn man das so macht, sagt er, dann ist das eine Entwicklung, wie wir sie jetzt im Grunde in Amerika schon sehen. Dann ist die Würde des Menschen nicht mehr unantastbar, sondern dann gibt es wertvollere Menschen und weniger wertvolle. Wollen wir das? Gute Frage. Herzlich willkommen, Manfred Lütz. Ja, all das. Und darum dreht sich ja auch das Buch von Alena Büchs. All das führt zur Frage, wie wir eigentlich in Zukunft den Tod definieren. Unser Ende, unser Sterben. Eugen Brüsch, der heute unser Gast ist, gilt als Deutschlands, sag's mal, bekanntester Patientenschützer. So will ich es mal ausdrücken. Der sagt, der Kern meiner Arbeit ist es, die Schwachen zu schützen und im Zweifel auch stark zu machen. Und offenbar beschleichen auch ihn Zweifel in dieser schönen neuen Welt, in der wir plötzlich sehr intensiv über selbstbestimmtes Sterben sprechen. Das klingt so angenehm. Über Tötung auf Verlangen. Er sagt, ich habe oft daran gezweifelt, ob die Selbstbestimmung des Sterbewilligen tatsächlich immer gewahrt worden ist. Wie meint er das? Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt auf diese Runde. Vorab aber eine ganz kurze Frage, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Herr Lütz, wir haben das vergangene Mal, wann war das, vor 3 Wochen haben wir gesprochen, über den Tod von Papst Franziskus. Jetzt haben wir einen neuen Papst, Habemus Papam, Leo der 14., da sehen wir ihn. Sie kennen den persönlich.
Also ich habe ihn mal zu einem Vier-Augen-Gespräch getroffen, eine Dreiviertelstunde.
Wann war das?
Vor 2 Jahren ungefähr. Okay. Und war wirklich sehr beeindruckt. Es war ein hochgescheiter Mensch, der wirklich zuhört. In Deutschland ist es so, wenn ein neuer Bischof kommt und den Leuten fällt nichts ein, dann sagt man meistens, er kann gut zuhören. Das ist aber, das heißt, er hat nichts zu sagen. So, ja. aber das ist bei ihm überhaupt nicht so, sondern es ist wirklich ein intensives Zuhören, dass man den Eindruck hat, der kriegt richtig mit, was man sagt, reagiert auch darauf, völlig unzeremoniell. Also der kam rein und ganz normal. Also man konnte mit dem auf Augenhöhe.
Da war noch Kardinal, ja?
Da war noch Kardinal, war zuständig fürs Bischofsdikasterium, also für alle Bischöfe der Welt sozusagen. Und gescheit, bescheiden, sehr sympathisch.
Und jemand, der wo Akzente setzen wird, das ist ja die Frage. Wohin wird er die katholische Kirche führen?
Also er ist ursprünglich Missionar gewesen. Und er hat eigentlich seine Predigten alle jetzt über Mission gehalten. Ich habe ja Theologie studiert. Das war bei uns ein verpönter Ausdruck im Studium. Also Mission machte man nicht. Man redete mit den Leuten irgendwie. Aber man missionierte niemanden. Und er hat gesagt, die Christen müssten mal wieder mehr über Jesus Christus reden, über Gott reden. Und von daher, glaube ich, kann das Christentum dann auch politisch relevant werden. Also er hat quasi Julia Klöckner zitiert, weil er gesagt hat, die Kirche muss sich mal auf das Wesentliche konzentrieren. Die
arme dünnes Eis hier.
Dünnes Eis, Frau Klöckner ist ja falsch zitiert worden. Die hat gar nicht gesagt, dass die Kirche sich nicht in die Politik einmischen soll. Die hat gesagt, sie sollte sich auf die Frage, Was kann die Kirche, und das ist auch die Frage des Papstes gewesen, was kann die Kirche tun, um relevanter zu werden, dass sie mal wirklich über die wesentlichen Dinge mehr redet? Und er hat dann gesagt, man kann auch über 130 auf der Autobahn reden, hat sie gesagt, kann man ja machen, aber dafür würde sie jetzt nicht Kirchensteuer zahlen. Das ist eigentlich mehr oder weniger eine triviale Bemerkung, die eigentlich jeder machen würde.
Ja, es ging um polemische Zuspitzung.
Und dann ging es nachher in der Debatte tatsächlich um Zuspitzung. Und ich finde, um auf den Papst zurückzukommen, ich glaube, dass das Christentum dadurch relevant sein kann, wenn es tatsächlich von der Substanz her wahrgenommen wird. Und ich glaube, was Politik zum Beispiel betrifft, dass der Papst keine Politik machen kann, aber er kann Rahmenbedingungen dafür schaffen. Und ich glaube, dass als Psychotherapeut fand ich das schrecklich, dieses Gespräch im Oval Office. Hab mich gefragt, wie können diese beiden Menschen nochmal miteinander reden? Naja, im Petersdom ging das, wo man sich tatsächlich begegnete und wieder einen Kontakt aufnehmen konnte. Und wir werden mal sehen, vielleicht spielt der Vatikan ja da eine gewisse Rolle. Die vatikanische Diplomatie hat sehr viel Erfahrung.
Okay. Sie haben jetzt, glaube ich, dreimal oder viermal gesagt, ich glaube, das ist in dem Zusammenhang erstmal ein guter Anfang. Ja, finde ich gut. So lassen wir das einfach mal stehen. Um ins Thema zu kommen und nicht um unhöflich zu sein, nochmal eine Frage an Sie, Herr Lütz. Der Papst hat jetzt in Süditalien sehr viel über KI gesprochen, direkt in unser Thema.
Ja,
worum ging's da?
Er war eingeladen, Papst Franziskus war eingeladen von Frau Meloni zum G7-Treffen und hat eigentlich nur über KI geredet. Bei diesem Treffen, ich bin Mitglied der Päpstlichen Akademie für das Leben, wir haben vor 5 Jahren schon einen Kongress gemacht über KI, auch über Roboting und so. Das heißt, die Kirche geht da sehr offen mit um. Also es ist nicht so, dass man, Maschinenstürmer ist wie im 19. Jahrhundert, dass man sagt, die Maschinen sind alle vom Teufel, sondern es ist wichtig, damit kann man ja positive Dinge machen. Aber es ist ja auch international überhaupt keine Frage, dass wenn man da nicht auch ethische Kategorien anwendet, was Frau Büchs ja auch sagt, dass es dann tatsächlich gefährlich werden könnte. Es gab so einen Rome Call for Ethics bei der künstlichen Intelligenz. Das haben große Tech-Konzerne unterschrieben und alle Religionen der Welt. Das hat der Vatikan organisiert damals. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Weg ist.
Bevor wir gleich zu Frau Büchs kommen, André Nehmert sitzt bei uns. Ich habe Sie gerade vorgestellt, Herr Nehmert, als Mediziner, der Sie selber sind, Lungenspezialist, ne? Glaube ich, viel mit Lungendiagnostik und so weiter zu tun gehabt. Aber eben auch KI-Spezialist, der sieht es umgekehrt. Der sagt, wenn KI in der Lage ist, bessere Diagnosen zu stellen als ein Arzt, dann können wir es aus ethischer Sicht überhaupt nicht verantworten und auch erlauben, KI nicht einzusetzen. Erklären Sie das einmal.
Der Diskurs läuft ja bislang immer so, dass man sich fragt, muss ich KI einsetzen? Welche Vorteile, welche Nachteile hat das? Und mittlerweile haben wir aber bei vielen Anwendungen einen so hohen Reifegrad erreicht, gerade bei Fragen der Mustererkennung. Mustererkennung wird überall dort eingesetzt, wo wir Bilddateien haben, also Computertomographie, Röntgenbilder.
Wenn Sie als Lungenfacharzt die Lunge scannen.
Genau. Wenn wir eine Computertomographie der Lunge haben oder auch ein normales Röntgenbild, das sind in der Regel Fachärzte für Radiologie mit einer gewissen Erfahrung, die versuchen, Muster zu erkennen im Vergleich zu Normalbefunden. Diese Fähigkeit hat aber die KI weitaus besser entwickelt, als wir das als Menschen tatsächlich auch machen können.
Das ist der Stand heute. Wenn Sie heute auf ein Röntgenfoto eines möglicherweise Krebspatienten, Lungenpatienten schauen, dann weiß die KI besser, ob der Mann einen bösartigen Tumor hat als Sie?
Sie erkennt pathologische Befunde, also unnormale Befunde, genauer, präziser als viele Fachärzte für Radiologie. Das heißt, wir müssen uns jetzt eigentlich umgekehrt die Frage stellen, wenn wir für unsere Patientinnen und Patienten wirklich die beste Diagnostik und die beste Therapie wollen, können wir es uns eigentlich erlauben, die KI nicht mehr einzusetzen.
Das ist ein interessanter Punkt. Wo noch? Machen Sie es mal beispielhaft.
Überall dort, wo wir Muster erkennen müssen.
Also das große Datenmengen.
Große Datenmengen und Muster, die sich trainieren lassen. Überall
Hautkrebs,
Hautveränderungen, radiologische Veränderungen, überhaupt Veränderungen an der Haut. Das sind vor allen Dingen die beiden Areale, in denen es wirklich jetzt mittlerweile auch Tools gibt, Apps gibt, die wirklich sehr erfolgreich und auch qualitativ sehr gut sind.
Wo noch, Frau Büchs? Sie sind ja auch Medizinerin. Also was sind die Themen, über die wir da reden? Irgendwie, wo Herr Nehmert sagt, irgendwie da auf KI verzichten, ist eigentlich die Verantwortungslosigkeit, weil die KI die bessere Diagnostik zustande kriegt als der Mann, der vor dem Bildschirm steht.
Also es sind ganz tolle Instrumente, da bin ich absolut dabei. Und wir müssen, wenn die richtig gut funktionieren, müssen wir die benutzen. Mhm. Weil wir im Gesundheitswesen ja auch Herausforderungen haben. Wir werden immer älter und wir müssen einfach schauen, dass wir den Laden am Laufen halten. Mhm. Es gibt noch ganz viele andere Anwendungen, weil Sie es gerade fragen, also sehr viel auch so Risikovorhersage. Also welcher Patient hat ein besonders hohes Risiko, eine bestimmte Erkrankung zu bekommen.
Ja, da wollte ich gleich drauf kommen. Das ist echt das heiße Ding.
Das ist ein super heißes Ding. Und was ich aber noch heißer finde, wenn ich das sagen darf, das klingt alles irgendwie so total anschaulich. Mhm. Du siehst was und die KI blinkt, wenn da ein Krebs im Bild ist. Ich würde mir wirklich wünschen, wir würden KI vor allem im Gesundheitswesen für den ganzen langweiligen Quatsch einsetzen. Also die ganze Dokumentation, all diese Überwachungsdinge, all das, was Ärztinnen und Ärzte so vom Patienten weghält. Denn, ja, um mal einmal auf Herrn Lütz zu kommen und den Papst, das ist ja Licht und Schatten, das ist ja völlig offensichtlich. Und eine der Herausforderungen, die man hat, ist, dass man nie den Mensch aus dem Zentrum verlieren darf. Und ich würde mir wünschen, dass wir sehr viel mehr Menschen wieder freispielen. Dass wir die Dinge von der KI machen lassen, auf die Ärztinnen und Ärzte sowieso nicht so viel Lust haben und die nervig und anstrengend sind, damit die wieder mehr Zeit haben für den Patienten.
Okay, aber das ist ja nicht ethisch umstritten.
Nee, aber also ich dachte, wir reden über die positiven Sachen.
Nee, aber wenn er Akten studiert, das ist ja trivial. Es ist doch gut, wenn das die KI macht im Zweifel.
Wenn sie es gut macht.
Und auch die Steuererklärung noch gleich mit ihr. Das ist ja gut. Aber wo sozusagen stellen sich plötzlich ethische Fragen, um die es geht, wo es plötzlich heikel wird? Also zum Beispiel die Frage auch nach der Verantwortung. Also wenn jetzt die KI sagt, bei Herrn Nehmert, da ist jetzt jemand, der hat mit 90%iger Wahrscheinlichkeit einen bösartigen Tumor. Und jetzt nur mal ein Gedankenspiel, ja? Dieser Mensch geht jetzt nach Hause, hat diese potenziell tödliche Diagnose im Kopf und sagt, okay, das ist mein sicheres Ende, nimmt sich möglicherweise das Leben, stellt sich raus, die KI hat sich geirrt. Wer übernimmt die Verantwortung?
Das kann nur eine geteilte Verantwortung sein. Aber ganz wichtig ist, dass die Letztverantwortung, denn das sind ja nicht Systeme, die denken. Das sind nicht Systeme, die Menschen im Gesamtbild erkennen. Das sind nicht Systeme, die eine echte klinische Führung übernehmen können. Die können einen Teil übernehmen. Und wenn die gut genug sind, dann sollten Ärzte die nicht ignorieren dürfen. Aber die Letzt- und Gesamtverantwortung muss beim Arzt oder bei der Ärztin liegen. Ich gebe noch ein schwierigeres Beispiel als das. Diese geteilte Verantwortung ist schon echt schwierig. Und ich sage auch ganz offen, da arbeiten gerade die Fachgesellschaften dran. Also wo ist da der Kipppunkt, dass wir sagen, bis dahin können wir es der KI geben und ab da müssen wir die Hand drauf haben. Das andere sind Anwendungen der KI, wo es in so richtig tiefgreifende Interaktion geht, die bisher nur Menschen konnten.
Beispiel?
KI als Psychotherapie. Es gibt Chatbots, die inzwischen von ganz vielen Menschen eingesetzt werden, die so eine Art Psychotherapie anbieten. Auch ChatGPT übrigens, das, was überall verfügbar ist, wird massiv von Leuten eingesetzt als Therapeut. Dann gibt es Dinge, wo Art soziale Unterstützung, Freundschaften bis hin zu Liebesbeziehungen mit der KI passieren. Und es gibt natürlich auch diese Art von KI, das ist ziemlich durch die Presse gegangen in den letzten 2 Jahren, die zum Beispiel Verstorbene nachbildet.
Okay.
Und das sind Bereiche, weil wir über die herausfordernderen Dinge sprechen wollen ja auch. Mhm. Da muss man sehr sorgfältig hingucken, was ist da ein möglicher Nutzen, aber was kann auch ein Schaden sein?
So, da sind wir jetzt wirklich mittendrin. Bevor wir uns gleich mal diesen kurzen Einspieler ansehen, Sie spielen an auf eine Geschichte aus Südkorea, meine ich, ne?
Unter anderem, ja.
Ja, und da läuft es dann wirklich kalt den Rücken runter. Wir erklären das gleich nochmal. Aber erstmal Psychotherapie, Herr Lütz. Wenn ich ein psychisches Thema habe, will ich doch nicht auf meinen Lütz verzichten. Brauche ich doch nie. Das mache ich doch nicht mit ChatGPT jetzt ernsthaft.
Ja,
also,
ist gefährlich.
Eine KI kann die wirklich. Es gab den Fall eines jungen Mädchens, das vielleicht nennen wir es eine depressive Verstimmung hatte, dann von der KI sozusagen darin bestärkt wurde, ja, du leidest an Depression und sich dann das Leben genommen hat.
Ja.
Diese Geschichte ist wahr. Es ist in New York passiert.
In
New York ist das passiert.
Ja, so. Ich glaube, man kann nicht generell das über Psychotherapie sagen, sondern es kommt schon sehr auf den Fall an.
Mhm.
Also es gibt bestimmte verhaltenstherapeutische Methoden, die sehr technisch sind.
Mhm.
Also da gibt es auch Module, die kann ein Patient für sich machen und es wirkt. Und in dem Rahmen könnte auch KI wirken.
Ein Beispiel jetzt?
Zum Beispiel bei einer Phobie, wenn man vor Spinnen Angst hat oder irgend so etwas und trainiert das irgendwie, lässt sich da Bilder zeigen und versucht sich zu desensibilisieren sozusagen in diesem Bereich. Da wäre das für meine Begriffe denkbar. Aber wenn es um grundsätzlichere Dinge geht, die den Menschen existenziell auch betreffen, fände ich es zynisch, wenn die KI das macht. Und vor allem fände ich es ganz schlimm, wenn die Gesellschaft sich sagt, auch wir können jetzt einfach die Psychotherapeuten mal einsparen. Wir setzen die alle vor so eine KI.
Na, einsparen ist ja gar nicht das Thema. Wir haben ja eh viel zu wenige und Leute warten ewig lange. Deswegen ist dann immer sozusagen die Idee da, Gott sei Dank kriegen wir die KI und dann macht die das. Und dann ist das endlos verfügbar, 24 Stunden am Tag. Und wenn ich jetzt meine Spinnenphobie oder meine Laktoseintoleranz in den Griff kriegen will, dann setze ich mich vor den Computer.
Ja, aber was Frau Büchser eben auch schon sagte, ich glaube, man muss es individuell sehen. Man muss sehen, dass ein Mensch die Gesamtverantwortung hat. Das finde ich schon wichtig. Und dann kann ein Mensch bei bestimmten mehr oberflächlichen Störungen sagen, mach das mal und so und hat damit nicht viel zu tun. Aber wenn es um tiefergreifende Prozesse geht, glaube ich, dann ist der Mensch letztlich nicht ersetzbar. Wir haben sehr viele Psychotherapeuten, 30, 40.000 Psychotherapeuten. 1 Million Deutsche sind im Moment, wo wir hier sitzen, in Psychotherapie. Das ist sehr viel. Und das müsste man nochmal anders sortieren.
Da trifft sozusagen ein riesiger Bedarf auf ein vergleichsweise kleines Angebot. Deswegen ist ja das Thema auch
da. Ja. Aber darf ich da noch ergänzen? Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was Herr Lütz sagt. Das ist ja dann eingebettet. Da ist ein Profi dabei, der sagt schon, nimm das mit, mach so ein paar Hausaufgaben zu Hause und dann kommst du in die nächste Sitzung. Wir sprechen drüber, das kann wahnsinnig hilfreich sein und tatsächlich auch ein bisschen den Bedarf entzerren.
Das meine ich.
Das Problem ist in der freien Wildbahn, weil die Dinger sind ja auch nicht angeschlossen. Ein ausgebildeter Psychotherapeut, der merkt, mein Patient ist zum Beispiel suizidal und dann weiß der, was zu tun ist. Mhm. Dieser Fall in New York ist ganz fürchterlich. Da ist diese KI sozusagen, ich darf es mal so flapsig sagen, ausgebüxt, weil die ja nicht denken kann, weil die ja kein Bewusstsein hat und die hat dieses Kind angetrieben. Ich habe mir die Chat, das war ein Junge übrigens, ein Jugendlicher, genau. Und das war sozusagen seine Freundin und er war verliebt in die und die hat den wirklich angetrieben, sich umzubringen. Und man kann, das wird uns der KI-Experte bestätigen, man kann heutzutage bei den Sprachmodellen nicht ausschließen, dass die so ausbüchsen. Das sind diese Halluzinationen. Und wenn die da abbiegen, wenn das nicht eingebettet ist mit einem Therapeut, der sagt, du pass mal auf, das gefällt mir jetzt nicht, was du mir erzählst, da müssen wir jetzt mal drauf gucken, dann ist das wirklich gefährlich. Deswegen wünsche ich mir gerade von den Psychotherapeutinnen und Therapeuten und Psychiatern, dass die ganz schnell gute Regeln entwickeln. Wie können wir das Potenzial nutzen, was da ganz sicher ist, aber eben da aufpassen, dass wir nicht solche Schäden kriegen.
Wie schaut da Herr Brüsch drauf, Deutschlands oberster Patientenschützer? Also ich glaube, der Satz ist ja so gut, finde ich. Ne? Mein Job, nicht der, sondern der Satz. Meine Position ist es, die Schwachen zu stärken, zu schützen, also aufzupassen, dass genau die drohen, unter die Räder zu kommen, das nicht tun.
Ja, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Es wäre ja wirklich unglaublich, wenn wir den Menschen der Vermittlung, nämlich den Arzt oder die Ärztin oder den Therapeuten, ausschließen aus dieser Kommunikation. KI nur mit Patienten kann nur sehr begrenzt funktionieren. Und insbesondere, wenn es um Diagnosen geht, die ja tödlich sein können, dann erleben wir, wie wichtig das ist, dass das, was dort zu sehen ist, auch interpretiert wird, auch die Chancen, die Möglichkeiten diskutiert werden. Wenn am Ende ich mich irgendwo hinsetze und ich kriege mein Ergebnis, damit kann ich nicht leben. Übrigens erleben ja immer mehr Patientinnen und Patienten, dass wenn es solche Diagnosen gibt, eben die Begleitung in diese Diagnose, die dann da ist, eben nicht mit Zeit und mit Einfühlungsvermögen stattfinden. Das ist ja ein Alltag in unseren Krankenhäusern auch. Man kriegt eine Diagnose vor den Kopf gehauen und dann lebt damit und dann gehen wir gleich zum nächsten. Sie merken also, die Diagnose ist das eine, wie wichtig und richtig sie ist. Aber ich muss sie trotzdem so transportieren, dass ich einen Weg gemeinsam mit dem Patienten habe. Und das wird mir KI nicht möglich machen. Da brauche ich die Koppelung des Miteinanders.
Herr Nehmert, wie schauen Sie da drauf? Ich meine, ich könnte jetzt, das Gegenargument würde ja lauten, naja gut, genau das passiert, du kriegst die Diagnose vom Kopf gehauen und dann lebt damit. Das heißt, im Grunde hast du dann gar keine Begleitung. Ist dann im Zweifel nicht die Begleitung einer sensiblen KI vielleicht besser? Besser als nichts?
Ich würde den Blick vielleicht nochmal, wenn Sie erlauben, den nochmal ein bisschen weiter aufmachen. Sie sprachen über Diagnostik und Behandlung. Das ist das Prinzip, auf dessen Basis die Medizin seit Menschengedenken funktioniert. Wir finden etwas heraus und wir fixen das. Find and fix. Diagnostik und Therapie. Diagnostik wird immer genauer und die Therapie wird immer individueller. Aber das Prinzip ist immer das gleiche geblieben. Herausfinden und behandeln. Mhm. Und zum ersten Mal, und deswegen finde ich das Thema KI in der Medizin so faszinierend, haben wir im Grunde genommen die Möglichkeit, einen kompletten Wandel zu erleben. Denn wenn wir ehrlich sind, wollen wir ja gar nicht erst krank werden. Wir wollen nicht krank werden, um behandelt werden zu müssen. Ja. Sondern wir wollen doch mit all den Daten, die doch von uns selbst zur Verfügung stehen, und wir vermessen uns selbst, ich sehe auch an Ihrem Handgelenk eine Uhr, die Sie vermisst, wir wollen gar nicht erst krank werden.
Haben Sie auch so eine Uhr?
Nein. Nee.
Sie benutzen das im Alltag oder nicht?
Die Uhr?
Ja.
Nein, ich benutze sie nicht.
Das ist interessant.
Beantworte ich Ihnen dann auch gerne die Frage, warum. Aber um den Gedanken noch spannend. Zu Ende zu führen. Aber was bedeutet das jetzt? Wir können auf der Basis unserer Daten einen digitalen Zwilling erstellen, der Daten im Grunde genommen schon pränatal über unseren gesamten Lebenszeitraum sammelt und irgendwann mal uns tatsächlich zur Verfügung steht, um Prädiktion wirklich möglich zu machen,
Vorhersagen
möglich
zu machen. Haben Sie gerade gesagt, pränatal?
Ja, Sonographiebilder. Meine Kinder sind noch nicht so alt. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, als wir die Ultraschalluntersuchungen, als meine Frau schwanger war, uns gemeinsam angeschaut haben. Und wir total erstaunt darüber waren, wie beweglich unser Sohn und wie total entspannt unsere Tochter war. Bewegungsdaten, aber auch Daten über Herzfrequenz.
ADHS
Herzfrequenz.
Schon im Mutterleib, oder was?
Ja, durchaus. Die Pränataldiagnostik kann bereits schon einfließen in die Daten, die wir über uns sammeln. Und dann stellt sich nämlich die Frage, wenn wir so etwas wie einen Crash-Test-Dummy hätten, einen digitalen Zwilling, an dem wir bestimmte Vorhersagen schon aufgrund bestimmter Annahmen treffen können, dann stellt sich die Frage, warum muss ich denn dann noch erkranken? Denn ich würde erwarten, dass mir dann mein digitaler Zwilling bereits so frühzeitig Möglichkeiten eröffnet, wie ich etwas verhindern kann, dass wir Prävention in einer ganz anderen Dimension erleben werden. Und dann sprechen wir wirklich von einem Paradigmenwechsel in der Medizin. Und dann werden Dinge wie Longevity, Langlebigkeit, dann werden sie wirklich auch Realität.
So, pass auf, großes Komplex, tiefes Durchatmen hier in der Runde. lass uns das sozusagen ein bisschen abschichten. Und zunächst noch mal einen Moment bei der Psychotherapie bleiben. Und bei der Frage, in dem Fall Traumabewältigung, ich habe das vorhin kurz gesagt, gab den Fall einer Frau, die ihre 7 Jahre alte Tochter, glaube ich, verloren hat. Und plötzlich gibt dir die Technologie die Möglichkeit, eine virtuelle Begegnung mit diesem Gestorbenen, mit diesem toten Kind zu haben. Alles dokumentiert. Südkorea spielt die Geschichte. Und das sind die Aufnahmen davon. Und man braucht dafür, finde ich, starke Nerven.
Was ist so?
Ma! Oh, Ma! Oma, 어디 있었어?
엄마, 항상...
엄마, 내 생각했어?
맨날 해.
나는 엄마 많이 보고 싶었어.
엄마도 너 보고 싶었어. 우리 나연이... 나연아... 나연이 잘 있었어? 엄마 나연이 보고 싶었어.
Herr Lütz, wie geht's Ihnen, wenn Sie das sehen? Ist das im Sinne einer Traumabewältigung sinnvoll? Hilft das dieser Mutter? Ich verstehe Ihren Schmerz. Aber das?
Also man hatte ja den Eindruck, wenn man das sah, dass die Mutter leidet in der Situation. Also dass sie nicht erleichtert ist oder irgend so etwas. Ich denke, dass es wichtig wäre, also dass man jetzt nicht prinzipiell sagen kann, das geht gar nicht. Wir haben ja auch bestimmte Formen, wie wir Verstorbene nochmal uns vergegenwärtigen. Wir sehen Bilder an, wir schauen uns Filme an und so weiter. Okay. Das ist ja auch eine Vergegenwärtigung.
Das konnten
die Menschen früher auch nicht. Und das ist ja eine intensivere Form. So, die auch emotional offensichtlich intensiver wirkt. Aber wir können uns auch, wie gesagt, Filme von Verstorbenen angucken. Und wenn jemand zum Beispiel ein Kind plötzlich verloren hat und keine richtige Trauerphase haben konnte, könnte ich mir denken, aber da würde ich mir wünschen, dass das jemand begleitet natürlich, dass das vielleicht eine Möglichkeit wäre. Also ich finde, bei all diesen Dingen zu sagen, kategorisch nein, geht alles gar nicht, das finde ich nicht sinnvoll. Also man muss gucken, dass wir früher eben, wie gesagt, auch Methoden gehabt haben, etwas, was wir vermissen, zu ersetzen, zeitweilig. Das große Problem, glaube ich, ist, wenn solche Avatare so funktionieren, dass man fast süchtig wird darauf, dass man also eine Beziehungsperson bekommt, von der man nicht mehr loskommt.
Sie in New York.
Ja, und reale menschliche Beziehungen dann völlig fallen lässt und sich nur noch auf diese diesen artifiziellen Menschen, der gar kein Mensch ist, konzentriert. Das fände ich ethisch grundsätzlich höchst problematisch.
Darf ich da was ergänzen?
Sofort, Herr Nehmert, Sie kennen diese Geschichte, ne? Sie haben sich damit beschäftigt. Ja. Können Sie uns einmal den Hintergrund erläutern? Was sagt die Mutter hinterher? Hat dir das geholfen? Wie war das für Sie?
Das ist im Grunde genommen die entscheidende Frage.
Ja.
Das Ganze ist, Sie hatten es bereits gesagt, 2016 geschehen.
Das ist schon relativ lange her.
Aber diese virtuelle Abbildung und das Avatar, das hat wohl die Produktionsfirma, und es war eine Produktionsfirma, die das gemacht hat, für eine Fernsehsendung in der Tat, hat 4 Jahre gebraucht, um das in dieser Qualität hinzubekommen. Also 4 Jahre lagen schon mal dazwischen, zwischen dem Tod und dann dieser Begegnung. Mhm. Und man hat den Eindruck, die Mutter ist wirklich schier zusammengebrochen. Dieses Video und dieser Film, eine wirklich auch sehr empfehlenswerte Dokumentation, wurde dann in den sozialen Medien diskutiert. Und das YouTube-Video wurde zig Millionen Mal angeklickt, ich glaube über 30 Millionen Mal. Und die Beurteilung war verheerend. Es war quasi unisono, dass man gesagt hat, das kann man nicht machen, das ist Entmenschlichung, der Regisseur hat Morddrohungen bekommen, man kennt das Thema. Und ich war auch sehr geneigt dazu, das wirklich als eine Grenzüberschreitung zu empfinden. Genau. Es gibt aber ein Interview mit der Mutter, kurze Zeit später. Und die Mutter berichtet, dass sie in diesen 4 Jahren kontinuierlich Albträume hatte, weil sie immer das Gefühl hatte, sie konnte sich von ihrer Tochter nicht verabschieden. Und nach dieser Begegnung, und das war übrigens auch eine einmalige Begegnung, sie durfte dann dieses Video mitnehmen und zu Hause immer wieder anschauen, aber es blieb bei dieser einmaligen Begegnung. Und sie sagte, sie habe nach dieser Begegnung keine Albträume mehr gehabt und hatte subjektiv das Empfinden, sie hätte dann abschließen können. Ich muss sagen, ich war dahingehend überrascht, weil ich hätte es vielleicht nicht erwartet und hatte in dem Moment das Gefühl, dieser Frau hat es geholfen und wer heilt, hat recht. Also insofern ist es wahrscheinlich eben nicht ganz so pauschal.
Weiß man über die Todesumstände des Mädchens? Wie ist dieses Kind ums Leben?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber es wird wahrscheinlich eine
siebenjährige...
Es gibt ja inzwischen, das wissen Sie auch, es gibt weitere Beispiele, neuere Beispiele, auch deutsche Beispiele im Übrigen, wo das nicht eine einmalige Sache ist und wo, man muss ja sagen, diese Wartezeit, die Mutter wusste, dass das passieren würde. Also das hat ja auch darauf hingelebt, das darf man dabei nicht vergessen. Es gibt inzwischen die Möglichkeit, dass man sozusagen solche Avatare trainiert, die dann dauerhaft zur Verfügung stehen. Und da sind die Ergebnisse tatsächlich so, die ersten Untersuchungen, die es jetzt dazu gibt, sind sehr gespalten. Manchen hilft das.
Das heißt, genau man lädt digital weiter mit dem Kind.
Man kann weiter mit denen sprechen.
Oder mit dem Verwandten, mit dem Mann, mit der Frau, mit wem auch immer.
Also da, es gibt ein berühmtes Beispiel, da ging es um einen Mann, der sozusagen seine Weisheit weitergeben wollte. Und der hat für seine Familie was trainiert, wirklich, mit seiner Sprache, mit seinen Daten. Und Herr Lütz, das ist was ganz Neues. Das gab es noch nie.
Darf ich da vielleicht
das ist ganz kurz noch um den Punkt zu Ende zu bringen. Das hat es noch nie gegeben, weil da was Neues weitergeht nach dem Tod. Filme sind zu Lebzeiten passiert, Fotos sind zu Lebzeiten geschossen worden. Das geht nach vorne neu. Und die Familie hat berichtet.
Also im Sinne von, da entstehen sozusagen Situationen, die es noch nie gegeben hat.
Genau.
So wie Fotos von KI generiert, Fotos von Situationen, die es nie gegeben hat.
Ich kann mit dem reden.
Ja,
ich kann mit dem normal sprechen. Und die Familien haben das in vielen Fällen abgebrochen. Nicht in allen. Also es hat manchen sehr geholfen, aber bei manchen ist eben genau das passiert, was Herr Lütz gesagt hat. Die sind da reingekippt und haben gemerkt, ich kann überhaupt nicht abschließen. Mhm. Ich kann nicht mit dieser Trauer irgendwie weiterkommen, sondern das schwelt in mir und ich muss davon weg. Also wenn wir sowas machen, eingebettet in professionelle Begleitung, dann muss man da sehr vorsichtig sein und wir müssen mehr rausfinden, für wen könnte das geeignet sein und für wen nicht.
Herr Buschwolte.
Ich glaube, dass wir uns immer vergegenwärtigen müssen. Ich mache meine Arbeit seit 30 Jahren und Trauerarbeit gehört ja mit dazu. Ja. Und der Mensch und das Miteinander wird genutzt, auch den Menschen an diese Grenzen zu führen in einem Gespräch, ihn auch wegzuführen und immer wieder die Themen auch anzusprechen. Mhm. Ich glaube, dass es ohne einen Menschen, der diesen Prozess begleitet, nicht geht. Mhm. Und ich erlebe ja auch, dass wir, obwohl wir eine so moderne, entwickelte Gesellschaft sind, wenn es um Trauer geht, gar nicht mehr miteinander umgehen können.
Ja.
So nach dem Motto, jetzt ist aber schon gut, oder wir reden über was ganz anderes. Selbst Wochen danach gehen Leute auf die andere Straßenseite, weil sie möglichst nicht darauf finden ansprechen. Sie? Ja, ich glaube, dass das Empfinden, auf Menschen zuzugehen, die in Trauer sind und auch den Mut zu haben, miteinander zu reden, sich wenigstens anzubieten, zu wissen, was da ist, dass das deutlich abnimmt, dass wir auch keine Rituale haben,
aber damit ist das, umzugehen. Ist das untersucht oder ist das empirisch?
Das ist tatsächlich etwas, was wir jeden Tag erleben dürfen. Und das ist eine Herausforderung. Natürlich kann ein Avatar helfen. Aber er muss nicht helfen. Und aber ohne den Menschen, der das begleitet, wird es immer eine größere Herausforderung. Die schöne neue Welt, die wir da beschreiben, erleben wir ja eher, wenn es darum geht, wenn wir das im Alltag bei einem Sterbenden oder auch bei einem Trauernden begleiten, erleben wir, dass die Sprachlosigkeit zunimmt. Sie nimmt nicht ab, sie nimmt zu. Und das ist etwas, was uns als Gesellschaft auch fordert, sich der Sache auch zu stellen, nicht auszuweichen.
Es gibt einen interessanten Gedanken, der, glaube ich, gar nicht von Ihnen ist und von Ihrer Ärztin, den ich aber spektakulär gut finde. Und die Idee geht so, wir sollten öfter über das Sterben reden, denn jedes Gespräch über das Sterben ist in Wahrheit ein Gespräch über das Leben.
Das ist
über die Frage, wie wir leben wollen.
Das ist meine wunderbare Oberärztin für klinische Ethikberatung, die also wirklich täglich mit Patientinnen und Patienten...
Wie heißt diese kluge Frau?
Das ist Dr. Katrin Knoche.
So, Frau Knoche, schöne
Ganz
Grüße.
Ganz wundervoll. Ja,
feiern wir an der Stelle.
Und die hat das zu mir mal gesagt.
Was für ein guter Gedanke.
Ja, Wahnsinn, weil... Ich bin da ganz bei Herrn Brüsch. Wir haben wirklich eine Herausforderung damit, dass auch wir selbst für uns selbst Schwierigkeiten haben, uns mit schwierigen Themen zu befassen. Zum Beispiel damit, dass wir endlich sind. Und die Frau Knoche sagt immer, wenn du musst nicht über den Tod reden und auf den Tod fixieren und auf das Sterben und das Schreckliche. Wenn du wirklich lernen willst, was jemandem wichtig ist, sprich mit ihm darüber, wie er leben will, was er sich vorstellt, was er nicht verlieren will, was ihm wichtig ist. Und dann kann man beginnen, darüber nachzudenken, was bedeutet das zum Beispiel für Entscheidungen am Lebensende. Das betrifft so viele Menschen. Wir erleben das ständig in der Praxis. Ich mache das jetzt mit der klinischen Ethikberatung seit 20 Jahren. Das sind die Wechselfälle des Lebens, die krachen auf uns alle ein. Daran wird man nie was ändern können. Wir sind nun mal sterblich, aber man kann sich besser vorbereiten. Und man kann auch über diese, wirklich über Trauer, aber eben auch über Endlichkeit mit Ruhe und einer gewissen Vorbereitung sprechen. Und das muss nicht schrecklich sein, das kann auch befreiend sein.
Sie schildern in dem Buch einen Fall, über den wir gleich nochmal sprechen sollten, die Geschichte der Zwillinge. Die geht einem echt unter die Haut. Herr Lütz, Sie wollten gerade noch?
Sonst ja, ich glaube, Frau Bück sagte gerade, wir erleben dann was Neues. Da fiel mir ein, man muss gerade bei der KI schon mal sehen, wo die Ethik eigentlich anfängt. Die Ethik fängt schon an bei der Frage, wie füttere ich die KI? Mit welchen Daten füttere ich sie?
Niemand nickt.
Und das kann man nicht einfach so hinnehmen. Und ich würde mir vorstellen, bei so einem Avatar, auch aus ethischen Gründen, dass das dazu führt, dass der vielleicht mit Daten gefüttert wird von diesem Menschen tatsächlich, als er gelebt hat. Und dann ist es tatsächlich, wenn die tatsächlich etwas völlig Neues erleben anschließend, das fände ich auch ethisch viel problematischer, als wenn man sagt, ich erinnere mich an diesen Menschen und das, was der mir jetzt sagt, das hat er vielleicht früher mal tatsächlich im Leben gesagt, das passt auch zu dem. Ich fände es manipulativ, wenn man sozusagen ein Gesicht sieht von jemandem, der einem emotional nahesteht und der einem dann Neues...
Ja, das Ding ist ja, er hat es ja nicht gesagt, er könnte es gesagt haben.
Es gesagt haben, ja.
Das ist der entscheidende Punkt.
Das geht nur aus den Daten, die man bekommt.
Ja. wenn man das nochmal weiterdenkt, Herr Nemat, und da kommen Sie jetzt ins Spiel. Sie haben das vorhin kurz, der digitale Zwilling. Und Sie sagten, das geht schon los pränatal. Komme ich gar nicht drüber weg, aber es macht natürlich Sinn, was Sie da sagen. Du fängst also sozusagen ganz früh an, über diesen Menschen, diesen Patienten Daten zu sammeln. Ganz, ganz früh. Schon im Mutterleib. Und dann baust du das immer weiter auf. Und dann weißt du möglicherweise mit 20, dass du mit 50 an Alzheimer-Demenz erkrankst.
Beispielsweise.
Sagt man ihm das dann?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Und die Frage ist, wer ist der Adressat? Denn wenn wir uns selbst vermessen, möchten wir natürlich auch selbst Informationen aus diesem System haben. Und man kann sich das vorstellen wie so ein verpixeltes Bild. Am Anfang ist es sehr unscharf, aber je mehr Daten wir erheben, umso schärfer wird das.
Wie so ein Rendering, ne?
Genau. Ja, und die Möglichkeit, jetzt gewisse Dinge vorherzusagen, ein banales Beispiel ist, wie wir das aus der Lungenkrebsheilkunde kennen, dass Zigarettenrauch, Tabakkonsum mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch zu einem Lungenkrebs führt. Das kann natürlich so eine KI auch noch genauer berechnen, wenn sie weiß, welche Zigaretten zu welcher Tageszeit, in welcher Häufigkeit wir rauchen. Und mit einigen Biomarkern versetzt und einigen anderen Daten kann man schon sehr genau eine Prognose erstellen und kann zu einem Zeitpunkt nicht den Patienten, sondern den Konsumenten warnen, was er tun und lassen kann, damit er nicht in 20 Jahren an einem Lungenkrebs verstirbt.
Ich meine, diese KI hätte bei Helmut Schmidt nicht funktioniert. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
Total versagt.
Aber die Geschichte mit dem Lungenkrebs ist sozusagen fundamental anders als die Geschichte mit der Alzheimer-Erkrankung. Wenn Sie jemandem sagen, im Sinne einer auch Vorwarnung, Prophylaxe, trinken genauso, wenn du so weiter Alkohol konsumierst, dann sagt dir dein digitaler Zwilling, deine KI irgendwann, pass auf, mit 60 ungefähr ist deine Leber kaputt. Oder mit 60 ist deine Lunge kaputt. Eine demenzielle Erkrankung ist etwas, das können Sie kaum beeinflussen. Das heißt, da kommt etwas über dich, gegen das du nichts tun kannst. Sagen wir ihm das jetzt oder sagen wir ihm das nicht?
Naja, ganz so ist es nicht. Wir haben schon die Möglichkeit, gerade bei einer Frage einer drohenden Präferenz für die Demenz, gewisse Parameter zu nutzen, die möglichst diese Präferenz möglichst weit nach hinten
schieben. Okay, aber Sie können aber Sie, aber Sie aber kriegst trotzdem, Herr Brüsch.
Die entscheidende Frage, wie lebe ich damit als 30-Jähriger, dass ich eine genetische Präferenz habe, da brauche ich ja die KI gar nicht dazu, dass ich eine Präferenz habe.
Sie verstehen meinen Punkt, Herr Brüsch. Dann sagen Sie, okay, dann schiebe ich das durch gesunde Lebensweise, durch bestimmte Dinge, schiebe ich das ein bisschen raus, dann kriege ich es halt nicht mit 60, aber dafür halt mit 70. Ändert aber an der Diagnose nichts.
Richtig, ich kann Ihnen sagen, dass ich in der Patientenverfügungsberatung fast jeden genau in dieses Thema hineinhole und sage, ohne dass ich seine Präferenz kenne, ohne dass ich diese Faktoren kenne, sage, was geschieht denn eigentlich das? Wie weit willst du in einer Therapie gehen? Welche Herausforderung das ist? Und ich erlebe, dass Menschen anfangen zu weinen, weil sie sagen, das ist gut, dass sie das sagen, weil bei meiner Mutter erlebe ich das gerade. Und dann ist auch die Frage, welche Chancen habe ich in dieser Form, wenn ich letztendlich auch demenziell erkrankt bin? Habe ich Freude oder habe ich nur noch Leid? Stellen wir das nur noch als Leid da oder stellen wir das auch als eine Form der Freude da? Und das ist eine ganz große Herausforderung, damit umzugehen.
Genau.
Und ich finde es auch gut, dass Menschen sagen, wenn ich in diesen Zustand komme und eine ganz bestimmte Situation erreiche, dann möchte ich beispielsweise keine Therapie mehr haben, die beispielsweise, ich sag mal, eine Entzündung meines Körpers kontrolliert. Aber dort hineinzugehen, ist doch täglich etwas, was wir tun, wenn wir über Endlichkeit reden.
Das ist verstehe ich auf einer theoretisch-technischen Ebene. Aber können wir noch mal ganz kurz bitte bei diesem Beispiel bleiben?
Ich würde auch gerne, wenn ich darf, da steckt nämlich eine tiefe ethische Frage.
Ja, sagen drin. Oder nicht sagen.
Sagen oder nicht sagen und warum. Da gibt es unterschiedliche Vorlieben von Menschen. Manche wollen alles wissen. Und manche,
wollen Sie das wirklich?
Ja, manche nicht.
Aber wollen Sie das wirklich? Und selbst Sie, die es sagen, wollen die
also
das
wirklich? Ich kenne welche, die wollen alles wissen. Und wenn Sie es dann wissen, sind Sie zutiefst.
Dann wollen Sie es.
Aber lassen Sie mich ganz kurz ein Beispiel bringen, das es schon lange gibt. Wir haben dieses Problem ja schon lange, weil wir ja Gentests haben auf Erkrankungen, bei denen wir wissen, Korea-Huntington, der sogenannte Veitstanz. Unerträglich fürchterliche Diagnose. Wenn du das hast, wirst du daran Das ist eine fürchterliche Erkrankung und dann stirbst du.
Was ist das für eine Krankheit?
Das ist eine neurodegenerative Erkrankung, bei der man im Prinzip auseinanderfällt. Man hat ganz viele Krämpfe, man baut neurologisch ganz stark ab und man wird aggressiv.
Und das kann man früh sozusagen
per Gentest? Das kann man früh über einen Gentest sehr sicher nachweisen und man kann nichts tun.
So.
Und diese Diskussion führen wir deswegen schon so lange. Und aus dieser Diskussion stammt unter anderem ein Recht auf Nichtwissen.
Ja,
dass man überhaupt sagen darf, ich will das nicht wissen. Entweder ich mache den Test nicht oder selbst wenn ich den Test mache, weil zum Beispiel in der Familie eine Geschichte ist, ich darf mich trotzdem entscheiden zu sagen, ich will das nicht wissen. Und wenn ich mir dieses Wissen hole, dann muss es eine Begleitung geben. Da muss man unbedingt dabei sein.
Wenn, dürfen wir offen in die Runde fragen, wer von Ihnen würde von sich einen digitalen Zwilling anlegen lassen?
Also ich würde das nicht
Sie würden es machen, Frau Bück.
Unbedingt, ja.
Ich würde das unter keinen Umständen machen.
Herr Busch, unter keinen Umständen. Herr Nehmer, Sie würden es machen. Ich würde es unter keinen Umständen machen. Aber was sagt der Theologe dazu? Sagen oder nicht sagen? Wenn Menschen sozusagen sich dafür entscheiden und sagen, das traue ich mir zu, das will ich wissen, dann haben sie im Grunde die Entscheidung für sich selber getroffen. Und dann muss man das respektieren. Aber wie gehen wir um mit Menschen, die möglicherweise sagen, ja, ich will das wissen, aber trotzdem mit der Antwort nicht klarkommen? Was tun wir dann?
Ja, ich sage das mal nicht als Theologe, sondern als Nervenarzt. Ich habe Corey Huntington-Patienten behandelt. Ich würde erst mal nicht sagen, dass man das so katastrophal darstellen soll. Also auch Corey Huntington-Patienten können im Rahmen dessen, was sie dann tun können, ein Leben leben, was sie leben wollen. So, das ist also nicht so katastrophal. Aber es ist tatsächlich, also das Schlimme ist eigentlich, dass man wissen kann, wenn ich das habe, dann kann ich das auch weitergeben. Wenn ich das nicht habe, werde ich es nicht weitergeben. Meine ganzen Kinder sind dann gesund und so weiter. Und sonst 50-50. Ja?
Das macht
die Sache noch schwieriger. Und ich habe Corey Huntington-Patienten erlebt, die das auch nicht wissen wollten. Und ich finde, als Arzt fand ich mich auch mit drin. Nicht einfach jemand, der da Daten rausgibt, sondern ich hätte, glaube ich, ich habe Gott sei Dank nicht viele solcher Patienten behandelt, aber ich hätte, glaube ich, auch ethisch Schwierigkeiten als Arzt, eine solche Untersuchung zu machen, weil, was Herr Brisch sagt, eben stimmt, dass viele Leute jetzt wissen wollen, habe ich es oder nicht, in der Hoffnung,
sie haben es nicht.
Und dann kommt die Katastrophe, sie haben es.
Genau.
Und dann wissen sie genau, weil der Großvater das auch schon hat und so, das weiß man dann in der Familie, wie das aussieht. Und deswegen finde ich es hochproblematisch, wenn man so alles voraussagt. Und ich will ein zweites dazu sagen. Das ist ja nicht nur so eine Sache, die dann privat bleibt, sondern da kommen dann auch die Krankenkassen und die Krankenversicherungen und interessieren sich, wie riskant ist der, was hat der eigentlich. Wir nehmen den nur auf, wenn er so eine Untersuchung macht zum Beispiel. Und dann wird es ethisch hochproblematisch, dass Leute, bei denen eine Demenz zeitig festgestellt wird, zum Beispiel auch keinen Job mehr kriegen, weil das irgendwie rausgekommen ist, weil sich der Arbeitgeber natürlich sagt, ab 50 kann ich den gar nicht mehr brauchen, also stelle ich ihn gar nicht ein. Also ich finde, das klingt zwar schön, dass man das alles weiß, was im Leben passiert, aber es ist sehr lebensfremd. Das Leben besteht eigentlich darin, dass man es lebt. Und Sie eben gesagt haben, also ich finde, der Tod, also wenn man sich vorstellt, ich sage das manchmal bei Vorträgen, wenn ich jedem jetzt sagen könnte, wann er stirbt, genau das darf.
Darauf läuft es ja hinaus.
Dann bin ich sicher, Sie leben morgen anders, weil Sie wissen es, ein Tag weniger
auf die Rechnung. Das ist exakt der Punkt.
Ich lebe intensiv, so. Wenn ich aber das ganze Leben damit beschäftigt bin, nur vorbeugend zu leben, was übrigens viele Leute heute auch tun, um sich vor allen möglichen Sachen, die da passieren können, zu schützen, dann habe ich nachher, dann werde ich vielleicht 5 Jahre älter, aber habe von morgens bis abends Diät gegessen, bin durch die Wälder gerannt, habe alles Mögliche gemacht und habe keinen Spaß
gegen Jogger.
Das sind die sogenannten.
Das war doch jetzt wieder diskriminierend gegen Jogger.
Man kann ihn
da nicht ernst nehmen. Da hat Lütz einen guten Punkt. Ne? Sie sagen, Sie würden das machen.
Ja, aber aus einem einfachen Grund. Die Erkrankung, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, das sind genetische Erkrankungen, die auch in der Keimbahn weitergegeben werden mit einem schicksalshaften Verlauf. Lassen wir es mal so stehen und insofern ist die Frage sehr berechtigt. Aber seien wir doch mal ehrlich, die meisten Erkrankungen sind eben keine genetischen, sind nicht schicksalshaft. Und da spielt eine Wissenschaft eine Rolle, die eben deswegen auch Epigenetik heißt. Also Dinge, die durch Umwelteinflüsse uns Krankheiten bringen können und eine gewisse Anlage schaffen und eben nicht. Und da haben wir Einfluss drauf. Wenn wir Kenntnis darüber hätten, hätten wir Einfluss drauf. Nun ist das aber molekularbiologisch eine sehr kompliziertes und komplexe Situation, über die wir bis jetzt nicht so richtig auch den Überblick hatten. Und hier kommt wieder die KI ins Spiel. Wir können nämlich epigenetische Veränderungen eben mit Einsatz künstlicher Intelligenz in einer ganz anderen Dimension in Vorhersagesysteme bringen und eben all die Krankheiten vermeiden, die sich vermeiden lassen. Ja, Sie haben recht. Es bleiben einige übrig, die lassen sich nicht vermeiden.
Aber ich muss sterben tut man aber doch.
Das aber,
muss
wann, ich aber, sagen. Aber wann, Herr Lütz? Wann sterben wir?
Und Sie wissen und ja nicht, woran Sie sterben. Ja.
Und wie sterben wir?
Ich möchte ja vielleicht gar nicht so spät
Herr
Niemann, sterben.
Herr Niemann, eine Sache ist ganz wichtig, weil da muss ich Herrn Lütz jetzt wieder recht geben. Ich würde es ja auch machen, aus dem gleichen Grund. Aber das ist ein Top-Beispiel, das zeigt, dass wir echt Regeln brauchen. Denn die Vorstellung, dass diese Art von Information irgendeiner Firma gehört, die damit macht, was sie möchte, das geht auf gar keinen Fall. Also da muss man wirklich sehr klare Regeln einziehen. Und oder, dass diese Information mein Arbeitgeber bekommt oder die Krankenkasse bekommt. Da muss man sehr genau abwägen, wie viel davon möchte man und darf man rausgeben. Mhm. Also diese Art von Anwendung kann wundervoll sein, aber sie muss eingehegt sein.
Ich stimme Ihnen zu und ich möchte mich jetzt gar nicht gegen Regeln stellen, ganz im Gegenteil. Aber wir hatten vorhin das Thema der digitalen Nachlassverwaltung. Unter dem Begriff von Grief Tech, also Trauertechnologie, wird, und das sind Daten, die öffentlich zugänglich sind, 130 Milliarden US-Dollar pro Jahr umgesetzt. Das heißt, wir haben hier einen Markt
mit Trauertechnologie.
Mit Trauertechnologie, also all das. 130 Milliarden Dollars, US-Dollar.
130
Milliarden pro Jahr. Global für Grief Tech. Das sind also all die Technologien, die uns die Chatbots, die Avatare, aber auch digitale Friedhöfe, Nachlassverwaltung und Ähnliches bieten. Das heißt, wir haben es hier mit einem enormen Markt auch zu tun, der uns als Konsumenten adressiert und gewisse Fragen sich erst so gar nicht stellen, sondern in dem Moment, wo wir sie dann nutzen können als Konsumenten, möchten wir sie dann auch zu einem Zeitpunkt nutzen, wenn wir betroffen sind.
Also das heißt, das Business ist da schon längst drin.
Das Business ist schon längst drin.
Deswegen kann man, ja, genau, aber okay, wenn so viel Geld im Spiel ist, dann wird es schwer, das wieder zurückzuholen. Aber nochmal, das läuft doch, Longevity ist ja gerade so ein Thema, das unglaublich intensiv diskutiert wird, überall. Man hat das Gefühl, ne, es geht sozusagen um die Frage, alle wollen ja möglichst alt werden, aber keiner will alt sein. Ist der Versuch, so maximal alt zu werden, Selbstoptimierung, ja, alle machen Sport wie...
Also ich möchte auch alt sein, um das mal vielleicht hier zu sagen. Ja, also letztlich hat mich jemand 2 Jahre jünger geschätzt, ich war beleidigt natürlich. Ja, also man hat eine gewisse Altersweisheit.
Waren Sie nicht, Herr
Lütz? Man hat eine gewisse Altersweisheit und dann hält er mich für zurückgeblieben. Also um es nochmal zu sagen, dieser Jugendwahn führt natürlich in der Tat dazu, dass jeder, der was älter ist, dass das gleich abgewertet wird. Und wenn man das alles noch voraussagt, wie der Alterungsprozess ist und so, dann steht das ganze Leben, und das finde ich problematisch dabei, unter dem Schatten dessen, was Sie da voraussagen. Und was Sie gesagt haben, man kann dann überall vorbeugen, das stimmt eben nicht. Nee. Man kann eben nicht allem vorbeugen, insbesondere dem Tod zum Beispiel nicht. Aber das ist dann so ein Marketing-Gag, dass man sagt, man kann ja allem vorbeugen, jetzt beugen Sie mal vor. Und dann lebt jemand nachher nur noch vorbeugend und stirbt gesund.
Aber nicht alle, das ist unterschiedlich für die Leute.
Ja klar, das bestreite ich nicht.
Es gibt Leute, denen gibt das ganz viel Energie, die freuen sich daran, dass sie ihr Leben ein Stück weit mehr gestalten können. Ja. Die genießen das, denen geht es damit besser.
Aber es stresst sie doch auch. Ich meine, wenn ich mir diese ganzen Videos anschaue von verrückt gewordenen Menschen in meinem Alter. Ich rede nicht von jungen Leuten. Ja? Wir stehen ja immer im Verdacht, über die Jugend von heute zu reden, so despektierlich. Überhaupt nicht. Die benehmen sich völlig korrekt. Aber wir, meine Generation, ja, die benehmen sich dermaßen bescheuert zum Teil. Guck mal, ich bin schon 60 und wie großartig sehe ich aus. Und denke mal, meine Güte, und 60 ist das neue 40 und so. Und denke, nee, ist es nicht. 60 ist einfach das alte 60. Find dich damit ab.
Aber da sind wir bei dem Thema, das wir eben hatten, dass wir alle sehr gerne wegschieben, dass wir eben eine Endlichkeit haben. Nee, aber
da entsteht ja auch durch Technologie, das meine ich, entsteht ja sozusagen das Gefühl, wir können das kontrollieren. Mhm, wir können da wirklich rein. Bis hin zu dem Punkt, an dem wir dann über den digitalen Zwilling, was ist die Idee, sagen können, was auch ungefähr im Jahre 2038, es könnte März sein, es könnte auch Juni sein, aber ungefähr dann wirst du den Löffel abgeben. Ist das die Idee?
Nicht um den Tod vorherzusagen. Ein aktuelles Beispiel ist der ehemalige amerikanische US-Präsident, der jetzt offensichtlich an einem fortgeschrittenen und metastasierten Prostatakrebs erkrankt ist. Ja, Prostatakrebs ist zum Teil, Sie wissen das, wenn Männer alt genug werden, bekommen fast alle dann auch den Prostatakrebs. Die Frage ist eher, und da muss ich Sie korrigieren, ich habe nicht gesagt, dass wir das können, sondern ich habe gesagt, das Versprechen der Digitalisierung und der KI ist, dass wir an einem Punkt kommen, wo wir diesen Paradigmenwechsel erleben werden. Im Moment können wir das nicht. Wie wir im Moment sowieso in einer sehr, ich finde, ungünstigen Zeit leben, in einer Art Transit.
Genau.
Wir lassen das eine los, was uns bis jetzt Sicherheit gegeben hat und
total
haben
Punkt.
Aber das andere noch nicht. Wir haben das vorhin beschrieben.
Weil es sich nur so schemenhaft abzeichnet.
Ich lasse die eine Liane los, ohne die andere bereits in der Hand zu haben und die Fallhöhe ist ziemlich groß. Ja? Das ist im Grunde genommen die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Aber es braucht Bilder von einer Zukunft, die regelbasiert sein sollte und die Technologie ist so rasant, dass Regulation im Sinne von Gesetzgebung nicht dahinter, nicht nachkommt. Deswegen ist auch die Ethik so wichtig. Ja? Andererseits, glaube ich, sind wir uns einig, dass es keine Frage ist, ob KI in Zukunft eingesetzt wird, ob Robotik in Kombination mit KI eingesetzt wird, sondern die Frage ist nur noch, wann und wie. Ja. Und hier können wir in die Gestaltung gehen. Und das ist das, was ich an der Debatte auch so faszinierend finde.
Also sag mal, was mich ja wirklich fasziniert an dieser Diskussion, ist das Erleben, dass es Gott sei Dank noch Phänomene gibt auf dieser Welt, die lassen sich mit KI nicht steuern. Sie werden mir widersprechen, zum Beispiel das Wort Liebe, aufeinander zu vertrauen, miteinander zu wachsen. Das sind doch alles Dimensionen, die den Menschen ausmachen.
Finde ich
ja ganz interessant.
Schlechte Nachrichten für Sie, Herr Brüsch.
Machen Sie sich keine Sorgen, auch wenn Sie sagen, es ist eine schlechte Nachricht, glaube ich, dass es viele Menschen mitnimmt, in dieser Dimension auch des Glaubens und der Liebe zueinander auch Orientierung zu finden. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ich wundere mich darüber, dass wir so weit weg sind von der Realität. Warum? Wir haben jetzt beispielsweise in Deutschland eine elektronische Patientenakte eingeführt. Ja?
Also Sie gut, oder?
Da hat der Bundesgesundheitsminister gesagt, das ist der größte Schritt in die Zukunft digital, den wir in Deutschland gemacht haben. Hat er gesagt.
Na gut, also, viele Schritte haben wir ja nicht gemacht, insofern ist das korrekt.
Ich finde nur interessant, dass es beispielsweise keine KI gibt, die dieser Patientenakte zugeschaltet sind. Das heißt, der Arzt und die Ärzte oder der Therapeut hat genau das gleiche Problem, dass er mit einem Leitsordner hat. Er wälzt einzelne Blätter, die KI, die hier dringend notwendig wäre, um auf diesen Patienten abgestimmt ein Ergebnis ihm zu produzieren, die gibt es gar nicht. Und wenn ich heute frage, wann wird es soweit sein, dann habe ich die Befürchtung, ich bin jetzt 62, dass ich jetzt nicht mal erleben werde, dass diese KI existiert.
Also Ihr Punkt ist sozusagen, über spektakuläre Leuchtturmprojekte.
Richtig,
aber wir die ganzen trivialen Dinge, die kriegen wir nicht auf die Reihe.
Wir müssen beispielsweise in Krankenhäusern dazu kommen, dass wir eine Unterstützung haben, dass die ganzen Ergebnisse, die auf diesen Patienten da sind, auch für den Therapeuten sofort erkennbar ist. Gibt's nicht. Oder wir fangen so ganz langsam damit an. Wenn ein Arzt beispielsweise einen multimorbiden Patienten vor sich hat, der eine Odyssee von 7 oder 8 oder 9 verschiedene Krankheiten hat, dann hilft es ihm gar nichts, eine elektronische Patientenakte zu haben, weil er sagt, wo soll ich denn jetzt die Information finden. Wir sehen, da ist die KI dringend notwendig. Ich finde toll, Leuchtturmprojekte zu machen. Ganz tolle Sache. Ich wäre aber froh, wenn es endlich die Basis erreichen würde, wo die Menschen ganz viel davon haben, und zwar jetzt und vielleicht morgen.
Darf ich begeistert zustimmen, weil das nämlich diese langweiligen Anwendungen sind.
Genau, deswegen lass uns zum nächsten Thema.
Ich wollte nur ganz kurz, wenn ich darf, einmal nur sagen, wir haben die spektakulären Sachen eben gleichzeitig. Deswegen ist dieses Bild mit der Liane so toll. Wir haben die Basis in den Krankenhäusern noch nicht, aber wir haben schon die Chatbots, in die sich Leute verlieben. Genau. Und zwar Millionen Fach, deshalb Stichwort Liebe. Wir müssen gleichzeitig KI hervorbringen und eben auch darauf aufpassen, dass uns das wilde Zeug nicht entgleitet.
Also sind wir uns, glaube ich, einig. Ne? Ich hatte das Thema neulich, weil wir in Afrika unterwegs waren für Dreharbeiten. Welche Impfungen hast du, welche hast du nicht? Dann steigst du ein in Archive, dann helfen dir auch Leute und so weiter. Die eine Akte liegt hier, die andere
so noch. Ist das.
Wenn es eine elektronische Patientenakte gibt, dann hat man das einfach alles mal zusammen. Gute Sache. Aber mich würde interessieren, sozusagen das Menschenbild dahinter. Weil alles das, was da auch an Technologie plötzlich da ist, die Uhren, die wir am Handgelenk tragen, diese ewige Selbstoptimierung. Ich empfinde das so, dass daraus auch ein Druck entsteht, mitzumachen. Longevity, du musst dabei sein, der große Trend. Auch du schaffst es, 10 Jahre älter zu werden als ursprünglich vorgesehen. Was ist das für ein Menschenbild, das da dahinter ist? Weil ich mir immer frage, die es nicht schaffen, so diszipliniert zu sein, die es aus anderen Gründen nicht können, die vielleicht an der vierspurigen Autobahn leben und Bleiabgase atmen müssen, auch wenn die KI sagt, du pass auf, nicht gut für dich, du wirst in 40 Jahren, hast du einen Lungentumor, weil du an dieser Straße lebst. Und sagt du, aber ich bin zu arm, um da wegzuziehen. Funktioniert leider nicht. Was machen wir denn damit? Das ist doch ein ganz komisches Menschenbild, das da entsteht.
Ist das nur was für die Elite?
Ja, vielleicht.
Ich glaube, dass das die
reiche Westler,
die politischen Fragen werden, die wir in der Zukunft jetzt haben werden. Ich glaube, das, was Trump in Amerika macht, das hat schon auch mit Trump zu tun. Das ist ein Menschenbild. Für den sind ja Behinderte, da macht er sich lustig drüber. Menschen, die keinen Erfolg haben, die nicht viel Geld haben. Das sind Menschen zweiter Klasse. Mhm. Und das sagt er auch ziemlich offen und schamlos.
Weil wir gerade über Biden gesprochen haben, nur ganz kurz. Ja. Trump war ja zu der Empathie in der Lage, zu sagen, tut mir leid, sein Sohn nicht. Sein Sohn hat sich darüber lustig gemacht und dachte, boah, was ist das für ein verkommener Angang?
Ja gut,
Angang,
aber das Schlimme ist ja,
dass sich über die schwere Krebserkrankung eines Menschen lustig macht, aber prinzipiell.
Aber das Schlimme ist ja, so jemand ist gewählt worden von 50% eines demokratischen Volkes. Und wir werden diese Wellen hierüber auch bekommen und deswegen müssen wir diese ganzen ethischen Debatten auf diesem Hintergrund führen. Also wenn Daten rauskommen, wie riskant es ist, dass ich Diabetes bekomme im Alter oder und so weiter, wenn das rauskommt, dann bin ich jemand zweiter Klasse sozusagen, werde aussortiert in der Gesellschaft.
Kriegst auch keine Versicherung.
Ich muss dann ein bisschen mehr Versicherungen zahlen, natürlich, aber dann mehr zahlen. Es gibt jetzt schon zum Beispiel Versicherungen, finde ich auch unmöglich. Wenn Sie angeblich gesund leben, also ins Fitnessstudio gehen und so weiter, müssen Sie weniger bezahlen als sonst. Finde ich auch schon totalitär. Finde ich, geht zu weit.
Ja, es gibt ein Recht auf Unvernunft sozusagen, ne? Ja, das ist die Idee.
Finde ich. Ja. Und das gehört auch zur Menschenwürde jedes Menschen. Und deswegen darf man sich nicht täuschen. Also ich glaube, dass die KI ganz wichtig ist. Ich würde mir wünschen, dass Ärzte sie einsetzen, weil es manchmal ganz seltene Diagnosen gibt, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Und die KI hat das auf dem Schirm. Das würde mich sehr freuen, wenn der Arzt, mit dem ich da zu tun habe, das nutzt. Aber ich müsste immer die Sicherheit haben, er hat die letzte Verantwortung dafür und er versteht auch den Laden einigermaßen.
Wir reden über etwas, was uns, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, was uns so das Gefühl gibt, irgendwann, vielleicht noch nicht morgen und auch nicht nächste Woche, aber irgendwann werden wir endlich in der Lage sein, dieses Elend mit dem Tod zu besiegen. Das wird vorbei sein. Jetzt sind wir aber an einem Punkt, und daran wird sich auch nie etwas ändern, wir leben zunehmend digital, aber gestorben wird weiterhin sehr analog.
Ja.
Wir werden einfach ganz analog einfach sterben. So. Und auch da entsteht dann so ein komischer Druck und das Gefühl, auch das können wir irgendwie beherrschen. Wir gehen damit um. Wir sagen, das entscheide ich, wann ich sterben möchte. Das entscheidet nicht die Biologie, das mache ich selber. Das macht mein Arzt, das mache ich mit Hilfe von Gesetzgebung. Die Frage selbstbestimmtes Sterben, die Frage an die Ethikerin vielleicht zuerst. Ist es erlaubt, selbstbestimmt zu sterben? Im Sinne von, habe ich als Mensch das Recht zu sagen, bis hierhin und ab da bitte nicht mehr?
Ganz explizit ja, weil auch das Bundesverfassungsgericht ein auf unserem Grundgesetz aufbauendes, und zwar auch Artikel 1 Menschenwürde zusammen mit Artikel 2 Allgemeines Persönlichkeitsrecht, ein Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben festgelegt hat. Das heißt aber eher was anderes. Das heißt nämlich, dass wir in der Lage sein sollten, als Menschen zu sagen, wir wollen bestimmte Dinge nicht mehr. Wir verzichten auf die Kontrolle durch die Medizin zum Beispiel. Mhm. Wir sagen, ich muss nicht noch die 7. Chemotherapie machen. Ich möchte nicht künstlich beatmet sterben. Darf ich mal eine ganz krasse Zahl in den Raum werfen? Ja. Ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht, 70% der Menschen heute sterben in Einrichtungen des Gesundheitswesens. 11% der Deutschen sind 2024 künstlich beatmet gestorben. Also es ist eine Studie aus 2024, sind im Vorjahr künstlich mit einem Beatmungsschlauch im Hals. Nichts gegen den Beatmungsschlauch, sage ich an den Lungenspezialisten. Der ist fantastisch, den brauchen wir in der Medizin. In der Rettungsmedizin, in der Intensivmedizin. Aber wenn man Menschen fragt, wie willst du sterben? Dann sagt niemand, ich möchte mit dem Schlauch im Hals sterben. Und wir haben in der Medizin so viele tolle Möglichkeiten, aber vielleicht auch ein bisschen dieses Gefühl bekommen, wir können das kontrollieren, genau. Wir können dem Toten Schnippchen schlagen. Richtig. Wir von schaffen der Schippe das wieder. Springen. Wir werden wir schieben es noch mal raus, wir gewinnen diesen Kampf. Und das ist aber etwas, was für viele Menschen endet. Das muss man ganz klar sagen, das kenne ich aus meiner Praxis und ich weiß, die Kolleginnen und Kollegen hier wissen das auch. Das kann wirklich fürchterlich sein. Und da ist immer mein Plädoyer: Menschen haben da unterschiedliche Vorstellungen und Bedürfnisse. Und wenn wir das in der Medizin ein bisschen mehr wüssten, was den Leuten wichtig ist, dann würde das helfen. Wenn man nämlich gar nichts weiß, muss man behandeln, immer.
Aber um es nochmal klar zu sagen, Sie würden sagen, wenn es, ich kenne Menschen selber, die haben das eine Medikament im Kühlschrank und das ist für die total wichtig. Und die sagen, wenn ich immer merke, ich verliere die Kontrolle, dann greife ich da rein. Das ist meine Sicherheit, das beruhigt mich.
Das
wahrscheinlich, weil ich es nicht benutze, um dem Leben ein Ende zu setzen.
Ja, das ist ja dann ein Suizid.
Ja,
da gibt es zum Beispiel in der Schweiz, ist das ja legal. Da gibt es ja Suizidbeihilfe auch organisiert. Und da gibt's
Frau Büchs, das ist auch in Deutschland legal.
Ich wollte gerade sagen, die organisierte Suizidbeihilfe in der Schweiz
in
mit großer Erfahrung.
Sie müssen nicht in die Schweiz fahren.
Okay, aber die Zahlen aus der Schweiz würde ich gerne noch einmal vorstellen, weil die was ganz Interessantes zeigen. Von den Menschen, die so ein Medikament nach so einem Medikament anfragen, nutzt es nur jeder Zehnte.
Das ist das, was ich gerade meinte.
Das ist eine Versicherung offensichtlich. Das gibt irgendwie ein Gefühl davon, wenn es ganz schlimm wird, könnte ich ja vielleicht.
Richtig.
Und das ist sehr gut belegt. Nur das wollte ich sagen. Ich wollte nicht sagen, dass das in Deutschland
illegal
ist.
Aus der tödlichen Pille wird eine Beruhigungspille sozusagen. Ja. Was sagt der Theologe dazu? Haben wir ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben? Können wir...
Ich glaube, man hat ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Ich bin aber im Gegensatz zu Frau Büchs der Auffassung, dass dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts eines der schlechtesten Urteile des Bundesverfassungsgerichts überhaupt ist, das ein großes Chaos ausgelöst hat, weil der Selbstbestimmungsbegriff, den das Bundesverfassungsgericht hat, ein individualistischer ist, der ist philosophisch eigentlich unsinnig. Das Ganze ist juristisch hochproblematisch und führt letztlich dazu, also ich sag mal...
Können Sie das einmal kurz erklären, warum?
Also,
warum ist das so problematisch?
Also, selbstbestimmtes Sterben gibt es für meine Begriffe im Hospiz, in der Palliativstation. Ich habe mich sehr bei der Hospizbewegung eingesetzt, als sie in Deutschland begann. Das war sehr schwierig. Im Krankenhaus sind die Ärzte immer darauf orientiert, das Leben zu verlängern.
Heilen.
Ja, so.
Ist ja auch deren Hospiz, Aufgabe, ne?
Ja. Und das wollen wir ja auch, sonst gehen wir ja gar nicht ins Krankenhaus.
Genau.
Aber im Hospiz ist das Sterben das Thema. Und da bestimmt der Patient. Der Patient bestimmt ganz genau. Wir hatten ein halbes Jahr lang bei uns eine krebskranke Angehörige meiner Frau. Und ich bin total beeindruckt gewesen, was die ambulante Palliativpflege leistet. Das ist unglaublich.
Toll, ja.
Ich habe seitdem keine Angst mehr vorm Sterben. Ja, nachts um 3 können Sie anrufen und man bekommt Hilfe. Zum Schluss war sie einige Tage noch auf der Palliativstation der Uni Bonn. Das waren paradiesische Zustände, wenn man das so sagen kann. Rührendes Pflegepersonal, ja. Empathisch. Das war unglaublich toll. Keine Schmerzen. Man kann Schmerzen total verhindern. Wenn man das sehr klar auch mal in der Öffentlichkeit sagt und darüber redet, das ist selbstbestimmtes Sterben. Aber das, was das Bundesverfassungsgericht unter Selbstbestimmung versteht, das heißt, man hat das Recht, sich vom Arzt nötigenfalls auch Gift geben zu lassen. Die sind ja auch für Tötung auf Verlangen. Nein. In Ihrem Buch. Habe ich gelesen im Buch? Seite 147.
Moment, muss ich sofort...
Steht da. Das heißt,
oh, Herr Lütz, wenn Sie mich zitieren, jetzt sind wir bei der Giftspritze, ist nochmal was anderes, dann sage ich, ich halte das für ethisch begründbar, aber ich bin nicht dafür, das einzuführen.
Moment,
das ist wichtig.
Ja, aber ich habe das genau gelesen. Ja? Sie sind dieser Auffassung, glauben aber, dass die Gesellschaft noch nicht so weit ist und deswegen würden Sie es noch nicht einführen. So, aber nochmal zum Bundesverfassungsgericht zurück. Das Bundesverfassungsgericht hat ein Urteil gefällt, wo es also gegen ein Gesetz, was der Bundestag mit großer Mehrheit verabschiedet hat, und die 8 Richter des Bundesverfassungsgerichts haben das für nichtig erklärt. Das finde ich grundsätzlich schon ein Problem. Wir sind in Demokratie. Es gibt die Volksvertreter, ist nicht das Bundesverfassungsgericht, auch nicht die Regierung, sondern ist die Volksvertretung, das Parlament. Und man hat monatelang diskutiert, man hat Bücher geschrieben, man hat Aufsätze gemacht. Es war eine der eindrucksvollsten Sitzungen des Parlaments. Es war Aufhebung des Fraktionszwangs. Mit großer Mehrheit hat man beschlossen, dass man geschäftsmäßige Suizidbeihilfe nicht gut findet. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht ein Urteil gefällt, das einmalig ist auf der Welt, dass es sagt, im Grunde gibt es den Anspruch von jedem Menschen, sozusagen Gift zu bekommen. Jeder Mensch der Staat muss auch Zugang schaffen, dass jeder Mensch sich umbringen kann. Was in Holland die Folge gewesen ist, die Suizidrate ist enorm hochgegangen. In Deutschland seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 22 zum ersten Mal wieder ansteigende Suizidrate. Bis dahin waren die Suizidrate runtergegangen. Und das Problem dieses Urteils ist, dass es einerseits sagt, ja, das Parlament hat ja gute Gründe gehabt, das sagt es auch, und man kann da auch Grenzen einziehen. Andererseits sagt es mit Artikel 1 Grundgesetz, ganz hoch aufgehängt, es gibt das Recht sozusagen, sich auch Gift zu besorgen und so etwas, und das muss sichergestellt werden. Und das Parlament ist jetzt vor der Situation, man hat ja 2 Gesetzentwürfe gemacht, einer im Grunde aussichtslosen Situation. Beide haben keine Mehrheit bekommen, weil das Urteil nicht eindeutig ist, wie Urteile eigentlich sein sollen, sondern ambivalent. Und für mich als Psychiater und für alle Psychiater in Deutschland ist dieses Urteil insofern katastrophal, als ich bisher in meiner psychiatrischen Tätigkeit immer der Anwalt beim Patienten war. Ich habe mit hunderten suizidalen Patienten natürlich zu tun gehabt, die sich umbringen wollten. Ich habe tausende Menschen gesehen nach Suizidversuchen, ja. Ich habe vorher Philosophie studiert und im Philosophiestudium gab es immer die theoretische Frage, ist Suizid frei verantwortlich möglich und so weiter. Das haben wir alles diskutiert. Ich war überrascht wirklich, dass ich nachher in der psychiatrischen Praxis festgestellt habe, dass ich eigentlich vielleicht einen einzigen Fall mal gehabt habe in den 40 Jahren, wo ich den Eindruck hatte, ein Patient, das hat nicht funktioniert mit dem Suizidversuch und dann hat er Bilanzsuizid ist doch gemacht. Alle anderen haben sich gefreut, dass es nicht geklappt hat. Und das ist jetzt vorbei. Der Patient, der vor mir sitzt, sieht mich schon als jemanden, der möglicherweise ihm auch helfen kann, zu sterben. Das ändert alle Arzt-Patienten-Beziehungen. Und ich finde das tragisch.
Die Voraussetzungen, die Prämisse. Herr Brüsch.
Ich glaube, wir müssen unseren Zuschauern ein bisschen Hilfestellung geben.
Ja, es geht wild
durcheinander. Also wir sollten schon unterscheiden zwischen Tötung auf Verlangen.
Ja.
Das ist in Deutschland verboten und bleibt auch verboten.
Ja.
Und wir sollten unterscheiden zwischen dem Suizid und dem assistierten Suizid. Der ist in Deutschland nie verboten gewesen. Der hat auch durch das Bundesverfassungsgericht letztendlich keine Änderung erfahren. Weil es ist immer wieder auch klar, das finde ich eine der großen Herausforderungen auch unserer Rechtsgeschichte, dass wir von Anfang an den Suizid in Deutschland nicht verboten haben. Jetzt kommt die entscheidende Frage, wie gefährlich ist es, diesen Suizid wie quasi Tod aus den gelben Seiten an jeder Ecke anzubieten. Und da hat damals der Bundestag gesagt, das kann sehr gefährlich sein, erst recht auch wenn es ums Geld geht, weil es ist auch ein Geschäft, was man damit macht. Und dann hat der Bundestag gesagt, das wollen wir nicht. Also nicht der Suizid wird verboten, auch nicht die Begleitung beim Suizid wird verboten, sondern wenn es ums Geschäft geht, das wird verboten. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das grenzt zu stark ein, den Sterbewilligen in dieser Frage. Und jetzt stehen wir eigentlich vor der Situation, die wir auch schon vorher hatten. Die entscheidende Frage ist, wie gehen wir damit um? Ich finde immer nur interessant an dieser Diskussion, Sie können das verfolgen, Warum reden wir bei einem Würdebegriff immer erst, wenn es um die Tötung eines Menschen geht oder um die Selbsttötung? Das habe ich bis heute in meinem Job überhaupt nicht verstanden. Weil ich erlebe, dass Würde schon ganz früh verletzt wird, wenn man im Alter ist, wenn man nicht so funktioniert, wie die anderen funktionieren, wenn man ganz bestimmte Dinge nicht machen kann, wenn man demenziell erkrankt wird, wenn man viele Krankheiten hat, wenn man auf den Arzt wartet, der nicht kommt, wenn man den Arzt nicht erreichen kann, den man antelefonieren will, wenn man im Krankenhaus in der Notaufnahme sitzt und sagt, was wollen wir mit dem? Dann erlebe ich schon Würdebeschränkungen. Und auf einmal sind wir ganz eifrig, wenn es um die Frage des Todes geht oder dieses Todes. Mhm. Aber wir sind wenig eifrig, das herzustellen, was wir dringend brauchen. Eine Gesellschaft, die mit eben auch mit dem Alter umgeht und mit Krankheit umgeht und mit Beschwerden umgeht. Und wir machen es den Leuten außerordentlich schwierig, Ja zu sagen.
Und da möchte
Übrigens,
da muss ich...
auch das gehört dazu, es gibt auch Suizidwillige, die sind nicht sterbenskrank. Es gibt auch Suizidwillige, die sagen, ich bin lebenssatt. Ich will den anderen nicht mehr zur Last
fallen. Das ist der Punkt.
Das gehört auch dazu, zu dieser Realität. Mhm. Und ich erlebe in diesen Beratungen, wie herausfordernd das ist. Weil ich kann zwar theoretisch von der Palliativstation und von diesen wunderbaren Möglichkeiten reden, aber der sagte mir, Herr Brüsch, das ist doch nichts, was für mich jetzt interessant ist. Es ist niemand da, mit dem ich reden kann. Ich bin allein.
Und sollte der das Recht haben? Ja, und sollte der das Recht haben?
Jeder hat in Deutschland das Recht, Suizid zu begehen.
Genau, aber weil Sie sagten, Tötung auf Verlangen. Wenn der sagt, ich kann das aber nicht alleine.
Ja,
sollten der Gesetzgeber ihm das zugestehen und sagt, ja, okay, dann helfen wir dir.
Ich glaube, da brauchen wir nur den Blick in den Niederlanden, wohin diese Diskussion geht. Wenn Sie mich auch unsere Arbeit verfolgen, werden Sie, dass wir mit den Niederländern schon vor 25 Jahren darüber gesprochen haben. Und ich habe denen immer gesagt, wenn ihr einmal anfangt, dieses Tor zu öffnen, werdet ihr sie nicht zubekommen. Und es sind wirklich führende Professoren, die mir alle gesagt haben, Eugen, du kannst sicher sein, wir werden das alles kanalisieren. Das ist alles wunderbar ethisch, wie wir das organisieren werden. Mhm. Und was erlebe ich jetzt? Vor 30 Jahren wäre es unmöglich gewesen, dass ein demenziell erkrankter Mensch in den Niederlanden Tötung auf Verlangen bekommt. Das wäre unmöglich gewesen. Es wäre vor 25 Jahren unmöglich gewesen, dass ein Kind Tötung auf Verlangen bekommt. Das können Sie, wäre für diesejenigen, die ja dafür gekämpft haben. Und ich habe immer gesagt, ihr werdet so weit kommen, dass ihr diese Türen öffnet. Und was ist die Realität heute? Sie haben es in Ihrem Buch beschrieben. Wir haben eine so radikale Zunahme von Tötung auf Verlangen in den Niederlanden, dass wenn wir das Ergebnis Niederlande auf Deutschland umsetzen würden, also die Verhältnismäßigkeit, da kommst du hier in Deutschland auf 60.000 Tote im Jahr nur durch Tötung auf Verlangen.
Ich würde da jetzt gerne einmal ganz kurz reingehen.
Aber was ist das für ein gesellschaftliches Signal, was wir da nennen?
Ich finde das ganz wichtig, was Sie sagen, Herr Brüsch, weil es ging wirklich wild durcheinander. Das müssen wir jetzt noch mal einmal festhalten. Und ich glaube, wir müssen jetzt gar nicht mehr das entwirren. Ich finde wirklich wichtig diesen letzten Punkt. Diese Anstiege, die wir in den Niederlanden sehen, ist auch der Grund, weshalb ich die Tötung auf Verlangen nicht empfehlen würde. Genau. Was viel wichtiger ist, ist eine Diskussion darüber zu führen, wie kann man sicherstellen, dass Menschen das Gefühl haben, dass sie nicht etwas ausgeliefert sind. Sei es Einsamkeit, sei es Erkrankung.
Das ist ja genau das, ist das, worum es geht.
Und wir führen das viel zu eng auf diese sehr, sehr kontroversen Fragen. Ich könnte Ihnen jetzt natürlich die Gegenargumente anderer Verständnisse von Selbstbestimmung hier aufblättern. Aber darum geht's nicht. Es geht für die meisten Menschen darum, dass sie den Eindruck haben, ich kann dem Lebensende entgegensehen, ohne zu viel Angst, ohne zu viel Angst vor Schmerzen, ohne zu viel Angst vor Vereinsamung. Und das ist mir ganz wichtig, ist nicht nur etwas, was wir im Gesundheitswesen besser hinkriegen sollten. Das ist auch was, was wir selbst ein Stück weit in die Hand nehmen müssen. Das ist eigentlich mein Appell in dem Buch tatsächlich zu sagen, Leute, denkt über euch nach, denkt darüber nach, was euch wichtig ist. Schaut auf die Menschen, die ihr liebt, schaut auf die Beziehungen, die ihr habt. Guckt darauf, was ihr gut vorbereiten könnt, was euch wichtig ist.
Herr Nehmert, wie schauen Sie da drauf? Schaut der Lungenspezialist darauf.
Wir Chirurgen haben in der Regel das Glück, Patienten in einem Stadium zu erleben, in dem eine Kuration, also eine Heilung noch möglich ist. Und die Arbeitsteilung in der Medizin...
Das können Sie heute, ja? Sie können Lungenkrebserkrankte Wie hoch ist die Rate derer, denen Sie helfen können?
Die Lungenkrebs wird nach einem internationalen Stadium eingeteilt. Mhm. Und in den frühen Stadien, wo der Tumor selbst klein ist, wo er nicht gestreut hat, können Sie mit einer anatomischen Resektion tatsächlich eine Heilung herbeiführen. Das ist statistisch gesehen erst nach einer gewissen Zeit auch wirklich möglich zu sagen, nach der 5-Jahres-Überlebensrate, in der das gemessen wird.
Aber wie hoch ist diese Rate? Wie hoch?
Das kommt darauf an, in welchem Stadium Sie das behandeln.
Das ist der Punkt.
Ja, das kommt darauf an, in welchem Stadium Sie behandeln. Aber ich möchte noch mal zurückkommen.
Aber wenn Sie, noch mal ganz kurz, weil das viele Leute interessiert. Wenn Sie jemanden früh entdecken, KI war vorhin das Stichwort, wie hoch ist die Heilungschance? 70, 80, 90?
80%. In den frühen Stadien durch Chirurgie möglich. Mhm. Und das ist natürlich, dadurch sehen wir Patienten in einem ganz anderen Zustand. Wir sprechen ganz anders mit den Patienten. Leider aber auch erleben wir sie nicht, wenn sie einen Rückfall haben.
Richtig.
Wenn sie ein Rezidiv haben. Das ist tatsächlich der Fall. Wir sehen das natürlich in einem Krankenhausumfeld immer wieder, weil diese Fälle auch in bestimmten Tumorboards regelmäßig besprochen werden. Mhm. Aber ja, da haben wir Chirurgen an der Stelle tatsächlich vielleicht auch ein wenig das Glück, Patienten sehr viel mehr Hoffnung durch Chirurgie machen zu können im Sinne der Heilung. Mhm. Es gibt aber auch palliative Chirurgie, wo wir Leid und Schmerzen im Grunde genommen reduzieren können. Aber ja, die Arbeitsteilung in der Medizin bringt das mit sich, dass zum Ende des Lebens tatsächlich menschliche Zuwendung, Palliativmedizin eine große Rolle spielt. Mhm. Und an der Stelle sind wir Chirurgen eigentlich in der Regel nicht mehr beteiligt.
Also, wir sind leider auch am Ende der Sendung, muss die ganze Zeit an Ferdinand von Schirach denken und zum Schluss noch mal ein ganz kleines Zitat und einen Appell ans Leben loslassen. Es gibt einen wunderbaren Text von Ferdinand von Schirach, wo er sagt, ja natürlich, weil Sie heute hier sitzen, natürlich müssen wir mit dem Rauchen aufhören und vernünftig leben. Und wir sollten auch keinen Zucker mehr zu uns nehmen und wir sollten kein Fleisch mehr essen, unbedingt. Weil das war das Großartige an Helmut Schmidt. Das alles hat ihn einfach nicht interessiert. In diesem Sinne, danke Ihnen sehr herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.